Profil Podcasts.
Die Polizei hat sehr schnell aufgerufen, dass man diese Videos nicht teilen soll. Das hat wahrscheinlich mehrere Gründe. Einerseits kann so etwas die Ermittlungserfolge behindern, also die Polizei möchte das vielleicht auch aus solchen Gründen nicht. Und ich sage als Journalistin dazu, dass das Teilen solcher Videos ja auch deswegen problematisch ist, weil Terroristen es darauf anlegen, solche Bilder zu erzeugen, weil sie das wollen, dass sie damit auch eine gewisse Berühmtheit erzielen und weil das teilweise auch verstörende Aufnahmen sind, die Menschen sehr zusetzen können.
Hallo beim Profil-Podcast. Mein Name ist Philipp Dulle und ich bin jetzt mit der Social-Media-Expertin, Autorin und Profilkolumnistin Ingrid Brodnik verbunden. Hallo Ingrid.
Hallo Philipp, hallo.
Hallo, schön dich zu hören. Liebe Ingrid, in Wien hat sich gestern am 2. November, nur Stunden vor dem nächsten Corona-Lockdown, ein Terroranschlag ereignet. Die ersten Informationen in so einer Situation kamen natürlich über die sozialen Netze, über Twitter und so. Kannst du für uns ganz kurz einordnen, was da passiert ist?
Es ist eigentlich immer ähnlich in solchen Fällen. Es wird bekannt, dass ein Terroranschlag stattfindet. Häufig noch bevor das Ganze vorüber ist, beginnt die Berichterstattung und das Diskutieren auf Social Media. Und sowohl Medien als auch Internet-User tun sich schwer, einen Überblick zu bekommen. Und das führt dazu, dass einerseits sehr viel verbreitet wird, was Spekulation ist, was vielleicht auch Erfindung oder nur Angst. Und dann ist das Zweite, es gibt dann auch reale Videos, die durchaus echt sind, die Leute im Affekt, weil sie schockiert sind, teilen, wo sich dann aber die Frage stellt, ist das vernünftig? Und auch jetzt in Wien ist Folgendes passiert. Die Polizei hat sehr schnell aufgerufen, dass man diese Videos nicht teilen soll. Das hat wahrscheinlich mehrere Gründe. Einerseits kann so etwas die Ermittlungserfolge behindern. Also die Polizei möchte das vielleicht auch aus solchen Gründen nicht. Und ich sage als Journalistin dazu, dass das Teilen solcher Videos ja auch deswegen problematisch ist, weil Terroristen es darauf anlegen, solche Bilder zu erzeugen, weil sie das wollen, dass sie damit auch eine gewisse Berühmtheit erzielen und weil das teilweise auch verstörende Aufnahmen sind, die Menschen sehr zusetzen können.
Wie verhält man sich als Leserin, als Leser, die da mitliest, die vielleicht auf Twitter, auf Facebook Nachrichtenagenturen verfolgen, die Medien verfolgen, wie verhält man sich da richtig?
Ich glaube, man muss sich mal eingestehen, dass das eine Ausnahmesituation ist und in solchen höchst aufwühlenden Momenten möchte man Information, möchte man alles wissen und man möchte auch darüber reden. Mhm. Und ich glaube, es geht vor allem darum, dass man einen Weg findet, wie man dieses Gesprächsbedürfnis auf eine konstruktive Weise auslebt. Also zum Beispiel sehr stark darauf achtet, ist das eine gesicherte Information, also stimmt das überhaupt? Und selbst wenn es stimmt, kann man sich natürlich überlegen, will ich das teilen? Wie schon gesagt, kursieren auch furchtbare Videos. Aber da tut man vielleicht genau solchen Akteuren einen Gefallen, wenn man das noch sichtbar macht. Ich glaube, im Zweifelsfall ist weniger teilen besser. Und sich echt überlegen, wenn ich reden möchte, wenn ich das online thematisieren will, was sind zum Beispiel konstruktive Zugänge? Das ist zum Beispiel, ich sehe auch viele, die Solidarität ausdrücken oder die Heldengeschichten teilen. Also ich glaube, die Antwort muss nicht sein, dass wir nicht darüber reden. Ich halte das für unrealistisch. Die Frage ist eher, wie kann ich darüber reden und gleichzeitig etwas Sinnvolles machen?
Mhm. Vor allem Medien und Journalisten spielen ja in diesen Minuten und Stunden eine entscheidende Rolle. Warum schlagen auch immer wieder Journalisten immer wieder über Stränge und halten sich nicht an die Vorgaben der Behörden?
Naja, ich glaube, es hat zwei Gründe. Erstens sind wir Journalisten halt auch nur Menschen. Und wenn man so mittendrin ist, vielleicht seit ein, zwei Stunden nichts anderes als das verfolgt, dann ist man geneigt, vielleicht die neue brisante Geschichte sofort weiterzuerzählen. Also da fehlt vielleicht bei einem selbst der Filter aus der Emotionalität heraus. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, bei manchen, gerade bei Boulevardzeitungen, ist halt die Frage, ob das ein Teil der Geschäftslogik ist. Weil natürlich die Zeitung, die gewisse arge Videos herzeigt, eine Anziehungskraft hat für jene Teile des Publikums, die genau das suchen. Und das wirklich, finde ich, ärgerlich an dem Ganzen ist, dass man Klicks generiert, indem man auch noch manchen solcher Akteure hilft. Also, dass man eigentlich zum Beispiel eine größere Reichweite erzielt, indem man Videos wiederholt, auf die es Terroristen anlegen. Und darum ist es so problematisch. Und ich glaube, wir reden jetzt auch viel über Österreich, also OE24.at, die sind oft so, dass sie gewisse journalistische Grenzen ausreizen, vielleicht auch überschreiten, auf jeden Fall eine ganz pulverdeske Art der Berichterstattung zeigen. Und in solchen Extremszenarios sieht man, wie schlimm das ist. Also da wird es einfach evident, dass das auch unbehagliche Seiten hat, wenn man drastische Fotos und Bilder ständig herzeigt.
Wie kann man sich da als Leserin, als Leser richtig verhalten, wenn man das mitkriegt und das natürlich nicht gutheißen kann, wenn da auch der Opferschutz nicht gewährleistet ist etc.?
Ich würde zum einen wirklich mein Leserverhalten dem anpassen und sagen, okay, dann rufe ich euch nicht auf. Das ist so die kleine Abstimmung, wie man machen kann. Man sieht, dass auch manche Marken zum Beispiel jetzt ihre Werbung von OE24 abgezogen haben. Ich denke, so etwas tut weh. Das ist jetzt, das kann ich jetzt vielleicht nicht als Einzelne, aber wenn ich in so einem Unternehmen arbeite, kann ich darüber diskutieren, ob man das auch so handhaben möchte. Und ich glaube, was ich aktiv tun würde, ist, ich zumindest versuche immer zu erleben, was sind Inhalte, die ich positiv finde. Und es ist nämlich der erste Impuls, ich ärgere mich über irgendeinen Bericht einer Zeitung und ich poste genau den dann, damit alle das jetzt gesehen haben. Und damit helfe ich ja zusätzlich der Reichweite dieser Seite. Und da ist mein Tipp, sich überlegen, was sind eigentlich Stimmen und Links, wo ich finde, das ist quasi unstreitbar etwas Gutes und die dann posten. Also mit der eigenen Vernunft gegen den Drang anzukämpfen, immer über die Aufregersachen zu reden.
Gibt ja dann auch wahrscheinlich oft Minuten, nachdem sowas publik wird, kommt es auch zu Desinformationen, zu Falschmeldungen. Sind das Dinge, die bewusst gestreut werden, Falschmeldungen, oder sind das auch Sachen, die unbewusst passieren?
Das ist eine sehr gute Frage. Beides, tatsächlich. Bei manchen muss man wirklich damit rechnen, dass die es falsch verstanden haben. Also ich würde nicht jedem, der etwas Falsches verbreitet oder mal herumspekuliert, unterstellen, dass die Person das checkt, was sie gerade macht. Also zum Beispiel, ich habe sehr viele Posts gelesen, wo angstvoll darüber geredet wurde, über in welchem Bezirk es jetzt weitergehen könnte. Da ist vielleicht nicht immer eine große Täuschungsabsicht dahinter, aber Leute sind sich nicht bewusst, wenn sie das öffentlich schreiben, dann kann das sehr stark geteilt werden, auch wenn da keine Substanz dahinter ist. Und die zweite Gruppe, die ist natürlich wirklich übel. Das sind Leute, die man als Trittbrettfahrer bezeichnen kann, die merken, wenn man jetzt was Brisantes raushaut, kriegt man voll viele Likes, viele Shares, viele Kommentare. Also da muss man schon damit rechnen, dass es solche Trittbrettfahrer gibt, die merken, dass sie da eine kurz, quasi nicht einmal 5 Minutes of Fame, vielleicht eher 15 Sekunden des Fame bekommen. Und das ist ein Problem, weil die tragen zur Panik bei. Ich gebe ein Beispiel auf Social Media. Kursieren derzeit auch immer wieder Behauptungen, es könnte im Bezirk so und so viel oder in dem Bezirk, in jenem Bezirk eine terroristische Tat stattfinden. Mir scheint nicht, dass diese Leute wirklich irgendwelche Beweise haben, aber sie posten es einmal. Oder sagen wir so, wenn jemand irgendwelche Beweise hat, dass weitere Terrortaten geplant sind, soll man das bitte der Polizei sagen. Wenn man keine Beweise hat, soll man wahrscheinlich dazu einfach den Mund halten.
Du hast ja auch gestern am Abend, als das passiert ist, quasi so ein Manual getwittert, wie man sich in den Social Media verhalten soll. Jetzt hatten wir ja schon öfter solche Ereignisse, glücklicherweise nicht wirklich in Österreich, sondern in anderen Teilen der Welt, die aber bei uns auch breit Thema waren. Hat sich das Verhalten in den letzten Jahren von den Userinnen und Usern auch verhalten? Also gibt es da einen Lernprozess?
Ich glaube, interessanterweise, ich glaube tatsächlich, dass es einen Lernprozess gibt. Sicher nicht bei allen und sicher nicht bei allen zu 100% der Zeit. Aber ich sehe viele, die selbst schon sagen, bitte teilt das nicht, die dazugelernt haben. Ich sehe übrigens auch Medien, die sehr viel zurückhaltender werden. Ich habe jetzt Negativbeispiele genannt. Aber man muss auch sagen, ich glaube, einige Medien achten sehr darauf, zum Beispiel nicht das Gesicht oder den Namen des Täters herzuzeigen. Also da ist man vielleicht auch vorsichtiger geworden, eben aus der Überlegung, man möchte ihm diese Berühmtheit gar nicht schenken. Und ich glaube auch, vielleicht ist es unrealistisch, dass wir jemals in einer Gesellschaft leben, wo wirklich 100% aller Akteure diese Empfehlungen ernst nehmen. Aber ich glaube, es kann schrittweise besser werden. Die Realität ist, wir leben jetzt schon seit einigen Jahren mit dem Terror. Zum Glück hat es bis gestern Wien nicht direkt betroffen. Aber die Realität ist, man hat über Jahre hinweg gelernt, mit dieser Aufregung und der Wut, die man selbst spürt, umzugehen. Und ich glaube, es kann vielleicht noch besser werden, dass wir noch mehr von uns sagen, ich teile das jetzt bewusst nicht. Aber ich muss sagen, diese Manuals, also ich habe eines geteilt, es gibt viele mehr, die gibt es seit Jahren und die sind schon ein Lernprozess. Also ich habe schon das Gefühl, wir reden oft über die negativen Facetten, ich habe schon das Gefühl, die allermeisten User versuchen schon konstruktiv zu sein.
Wir haben ja im März am Anfang des ersten Corona-Lockdowns schon einmal über dieses Thema Falschinformation, Fake News auf Social Media gesprochen. Wie unterscheiden sich solche Ereignisse eigentlich voneinander oder laufen die unter selben Mustern ab?
Es gibt schon einen großen Unterschied im speziellen Fall des Terrors und das ist die Dringlichkeit und die Aktualität. Sicher, als die Corona-Krise ausbrachte, war auch alles aktuell, aber das war ein viel längerer Prozess. Das ist dann gerade in der ersten Anfangszeit über Tage hinweg gegangen, bis man wusste, was für Schritte setzt der Staat. Bei einem Terroranschlag sind es wirklich so die allerersten Stunden. Da ist die Brisanz wirklich besonders, vor allem auch, wenn man nicht weiß, ist es ein Täter, ist es mehrere Täter, wo ist das passiert, von wie viel Verwundeten reden wir. Das heißt, diese Brisanz und diese Aktualität ist größer. Und dann gibt es aber auch ein paar Ähnlichkeiten. Nämlich die grundsätzliche Ähnlichkeit ist, dass es Trittbrettfahrer gibt, die solche Szenen nutzen, der Verunsicherung, um weiter noch mehr Verunsicherung auszulösen. Und dann ist auch immer wieder die Frage der Verantwortung großer Plattformen. Es ist nämlich so, dass ich glaube, dass die schon versuchen, konstruktiv zu sein, Facebook und Co., aber dass sie manchmal vielleicht nicht bedenken, wie eine Funktion dann mit ausgenutzt wird. Zum Beispiel hat Facebook ziemlich schnell dieses Crisis Response Tool eingeführt, wo man angeben konnte, man ist in Sicherheit. Das ist auch vernünftig, aber man kann dort auch posten andere Dinge. Also es kann wie ein Diskussionsboard genutzt werden über diesen Vorfall. Und man muss sagen, dass da wirklich sehr viele Gerüchte und auch irreführende Videos dort verbreitet worden sind. Das heißt, da würde ich Facebook raten, auf diesen Teil der Funktion zu verzichten oder das umzugestalten, weil das ist die lebende Gerüchteküche auf einmal geworden. Also da sehe ich schon das Problem und eine Ähnlichkeit. Große Plattformen, ich glaube, denen gefällt das selbst oft nicht, was dann alles passiert, aber sie werden überrümpelt und ich glaube, sie bedenken nicht immer mit, welche Nebeneffekte ihre eigenen Tools haben können.
Das wollte ich dich eh noch fragen. Machen diese großen Plattformen, Facebook, Twitter, TikTok jetzt natürlich genug gegen Falschinformationen? Also gibt es da genug Moderation? Wird da eingegriffen?
Ich glaube, dass sie es ernst nehmen und ich glaube, dass sie mehr machen als früher. Aber sie sind manchmal noch nicht schnell genug. Ich habe dieses Beispiel mit dem Crisis Response Tool erzählt. Das wurde sehr schnell aktiviert, aber diese Funktion, die zum Gerüchtekochen genutzt wird, die ist bis jetzt noch immer online. Und Facebook ist ein riesiger Konzern, da müssen doch Menschen sitzen, die genau das Gleiche mitbekommen. Das heißt, da denke ich mir, ich nehme diesen Unternehmen ab, dass sie das ernst nehmen und dass sie Moderationsteams haben, aber ich frage mich, ob sie genug Leute an genug hohen Stellen haben, die dann entscheiden können, dieses Tool drehen wir ab oder das bauen wir um. Also ob die Schnelligkeit der Dramatik gerecht wird. Und ich glaube, dass auch auf soziale Medien, dass wir da schon die Chance haben, dass sie dazulernen, aber dass es hier den öffentlichen Druck braucht. Und darum ist es auch wichtig, man kann solche Videos melden und man kann auch Hasskommentare auf Facebook melden. Ich empfehle das auch zu tun. Und sollten Leute Hasskommentare, Gewaltaufrufe, Verschwörungsvideos, Verschwörungserzählungen, was weiß ich, auch Falschmeldungen jetzt sehen. Wenn man das meldet und es passiert nichts, bitte das thematisieren. Wenn wir sehen, dass die Plattformen nicht genug machen, dann sollten wir das thematisieren und den Druck noch erhöhen. Ich glaube, da hätte jetzt Facebook stärker rechtzeitig achten können, wie diese Funktion ausgenutzt wird. Aber da ist halt wichtig, dass wir den Druck erhöhen, dass sie dann wirklich reagieren.
Liebe Ingrid, vielen Dank für deine Zeit. Ich würde dir gerne noch eine Abschlussfrage stellen. Und zwar, du hast auch gestern am Abend ein Zitat des früheren norwegischen Ministerpräsidenten Jens Stoltenberg gepostet, der sagte nach einem Terroranschlag, unsere Antwort ist mehr Demokratie, mehr Offenheit und mehr Menschlichkeit. Wir werden auf Hass mit Liebe antworten. Wie wichtig sind solche Zitate und Memes, die nach so einer Tat gepostet werden in den sozialen Netzwerken?
Ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, weil es Menschen Halt gibt, weil man auch ein bisschen verloren sich fühlt und das ja einen beschäftigt und das gibt auch ein bisschen Kraft. Ich habe zumindest gepostet, weil ich fand, das waren sehr starke Worte. Vor allem aber glaube ich, sind solche Memes, die zum Beispiel für eine pluralistische, offene Gesellschaft sich aussprechen, auch deshalb praktisch, weil ich habe schon angesprochen, wir erleben extrem viel Falschmeldungen, wilde Spekulation oder Gewaltvideos, die geteilt werden. Und viele wollen sicher irgendwie mitdiskutieren mit solchen Memes, die kein Unsinn sind und auch keine Gewaltverherrlichung oder keine Erfüllungsgehilfen sind von Terrorismus. Mit solchen konstruktiven Sachen kann ich mich zu Wort melden, ohne dass ich vielleicht unbehaglichen Akteuren helfe. Also das sind alles Durchhalteparolen, damit wir uns ein bisschen besser fühlen. Aber ich glaube, es ist auch sinnvoll, deshalb so etwas zu posten, um die hässlicheren Arten der Postings wegzudrängen, um zu zeigen, es gibt sehr viele konstruktive Wortmeldungen ebenso.
Liebe Ingrid, mit diesen doch versöhnlichen, schönen Worten möchte ich mich bedanken für das Gespräch und wir hören uns sicher bald wieder. Danke, Ingrid.
Sehr gern.
Danke.
Danke dir.